Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ihr seid so ewig verstreut, aber ist okay. Ich habe ein Thema aufs Herz bekommen, was ich heute mitgebracht habe. Das heißt motivierende Gnade. Und ich habe mir die Frage gestellt, was motiviert eigentlich Menschen? Und wenn ich darüber nachdenke, wie motivierte Menschen aussehen oder was sie antreibt, dann kommt mir als allererstes Sport in den Sinn. Ich finde, Sport ist so ein richtiges Beispiel, wo man sieht, dass Menschen bis ans Äußerste gehen, um zu gewinnen oder was auch immer. Und ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, um das so ein bisschen zu veranschaulichen. Das erste Beispiel, ich sollte ihn anmachen. Das erste Beispiel ist Felix Baumgartner. Weiß noch jemand, wer das ist? Der hat 2012 einen Weltrekord aufgestellt, weil der aus der Stratosphäre gesprungen ist. Ja, ein Fallschirmsprung. Der wurde 2014 schon wieder geschlagen, aber trotzdem crazy. Der ist mit dem Heliumballon in einer Kapsel in 38.969 Meter Höhe geflogen und ist dann, wie man es da sieht, runtergesprungen. Und er hält immer noch zwei Rekorde, und zwar hat er mit 36.400 Meter freien Fall, ein Weltrekord, der ist so lange frei gefallen und hat in diesem freien Fall die Schallmauer durchbrochen mit fast 357,6 km/h. Verrückt, oder? Ich meine, stellt euch das mal vor, Fallschirmspringen würde ich mal gerne, obwohl ich echt Respekt davor habe, und der macht so eine Nummer. Gefährlich? Ja klar, lebensgefährlich. Aber er hat es gemacht. Hier sieht man ihn nochmal, wie er fliegt. Muss eine schöne Aussicht sein. Dann noch was anderes, und zwar aus der Skater-Szene. So eher für die jungen Leute hier. Die 25 Stufen von Lyon. Ich gehöre noch zu denen, die bei Facebook sind, und ich habe einige Freunde, die sowas immer mal wieder posten. Und das ist ungefähr ein 13-minütiges Video von einem Skater, der über diese Treppe, die ihr da seht, springt. Und dieses Foto zeigt so ein bisschen die Verhältnisse und die Maßstäbe. Der erste Versuch, jemand hat es vor ihm versucht, ich glaube 14 Jahre vor ihm, hat das nicht geschafft, sich übelst verletzt, und seitdem wird diese Treppe auch der heilige Gral in der Skater-Szene genannt. So, dieser Typ, der Aaron Jaws Homoki oder wie man ihn ausspricht, der hat das versucht, hat sich erstmal das Fußgelenk gebrochen, war dann ein Jahr quasi außer Gefecht, hat sich aber wieder zusammengerafft, Physiotherapie und hast du nicht gesehen, und hat es dann wieder versucht, und dieses Video zeigt, wie er springt und springt und springt und sein Brett zerfetzt ist, bricht in der Mitte durch, er fällt mehrmals aufs Angesicht, ja, und tut sich weh, und er versucht es und dann schafft er es. Und er ist der erste und bisher einzige Skater der Welt, der diese riesige Treppe bezwingt. Und ich gehe davon aus, ihr wisst, was ein Skateboard ist, ja, das ist ein Brett mit Rollen, und er muss quasi springen, auf dem Ding landen und weiterrollen. Das ist das Ziel, und das ist verrückt. Ich würde mich da nicht mal so trauen, runterzuspringen. Das hat der Typ gemacht. Verrückt. Jetzt sind aber die wenigsten von uns hier Extremsportler. Also ich sehe Martin gerade nicht mehr. Ist jemand von euch Extremsportler? Dazu gehört es nicht Motorradfahren. Yeah, der Timmy, der ist zum Beispiel auch ganz hart unterwegs mit dem Biken und allem möglichen anderen Parcours. Für alle unter uns, die nicht so Hochleistungssportler sind, habe ich noch was anderes mitgebracht, und zwar Nordic Walking. Ja, das könnt ihr euch vielleicht mehr mit identifizieren, aber haltet euch fest, das ist auch nicht ohne. Walter Gäckle, wer hat den schon mal gehört? Ich noch nie in meinem Leben. Walter Gäckle, Österreicher, hält einen Weltrekord seit 2010 in Nordic Walking. Und zwar ist der gute Mann mit 67 Jahren, das heißt, wir können das alle noch schaffen, fast alle, ja doch alle, es sind 24 Stunden 175 Kilometer gelaufen. Ich versuche mir das allein vorzustellen, 24 Stunden am Stück zu laufen, das finde ich schon schwierig. Und dann noch diese Distanz, crazy. Vor kurzem hat jemand versucht, das zu brechen und 180 Kilometer zu laufen. Ich glaube, der hat nur 170 oder 150 oder so geschafft. Verrückt, ja. Und es gibt noch Leute, die sind noch viel länger unterwegs, die, ich glaube, der Weltrekord am längsten laufen, so Nordic Walking, liegt bei 70 Stunden. Ja, 70 Stunden laufen, das sind 2,5 Tage, am Stück laufen. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Und ich frage mich, Warum machen Menschen sowas? Was motiviert die? Was spornt die an, wirklich bis ans Äußerste zu gehen, 24 Stunden zu laufen, aus dem Weltraum quasi auf die Erde zu springen oder sich mit einem Skateboard so oft lang zu legen, bis man so einen Sprung schafft? Was motiviert Menschen? Ist es der Ehrgeiz, sich was vorzunehmen, es zu schaffen, weil es so eine Riesenbefriedigung ist? Oder ist es die Medaille, die winkt, die Anerkennung, das Ansehen? Was ist es? Und Sport ist ja auch nicht ungefährlich. Jetzt erst Anfang des Jahres, ich weiß nicht, ob ihr im Skispringen interessiert seid, ich eigentlich nicht, aber das habe ich in den Medien gesehen, der Lukas Müller, Österreicher, 23 Jahre jung, ist beim Training für die Weltmeisterschaft beim Skispringen, ist er gestürzt, richtig übel, hat sich die Wirbelsäule gebrochen und ist jetzt querschnittsgelähmt. 23 Jahre, super. Sport ist gefährlich, gerade Extremsport. Timmy, hast du dich schon verletzt? Kommt noch. Nein, will ich gar nicht mit dir aussprechen. Aber ich glaube, also Martin, der war vorhin, der hat sich auch schon öfter mal verletzt. Extremsport birgt einfach das Risiko. Es ist vorgegeben, dass man sich mal was bricht oder sonst was Schlimmeres. Und Menschen machen es trotzdem. Und ich frage mich, was motiviert die Leute? Was treibt die an? Und dann frage ich mich auch, was treibt mich an? Ich mache keinen Extremsport, sieht man vielleicht auch. Ja, was treibt mich an, zum Beispiel morgens früh aufzustehen? Was treibt mich an, für eine Frau da zu sein? Was treibt mich an, ein paar Kilo abzunehmen? Was treibt mich an, all diese Dinge zu machen? Und ich muss ehrlich gesagt sagen, manchmal muss ich lange suchen, um was zu finden. Und dann motiviert mich das meistens auch nicht so auf lange Sicht, sondern so ein paar Wochen, vielleicht auch mal Monate. Ja, was ist die Motivation? Und dann gehe ich einen Schritt weiter und frage mich schließlich, was motiviert uns denn für Gott zu leben und alles zu geben? Was motiviert mich? Was motiviert dich, Gott zu lieben von ganzem Herzen? Was motiviert dich, seine Gebote zu halten, in einer gesunden Ehrfurcht vor ihm zu leben? Was motiviert dich, die Gaben, die er dir gegeben hat, einzusetzen und sein Reich zu bauen? Was motiviert dich, Menschen zu lieben? Was motiviert dich, morgens aufzustehen und Zeit mit ihm zu verbringen oder sonst irgendwann am Tag? Was motiviert dich, was motiviert mich, für Gott zu leben? Und ich gewinne den Eindruck, ich sage das wirklich mit Vorsicht, aber gerade in den sozialen Medien, eher so in jüngeren Kirchen, aber auch an anderer Stelle, dass eine Gnade gelehrt wird, die uns davon abhält, alles zu geben, die uns davon abhält, hart zu arbeiten, die uns nicht ermutigt, motiviert, sondern ganz im Gegenteil, eher sagt, Gnade reicht. Und das liegt an zwei Dingen, denke ich. Das eine ist, dass Gnade tatsächlich reicht. Wir sind aus Gnade erlöst. Wir haben ewiges Leben aus Gnade, wenn wir das annehmen, was Jesus für uns getan hat. Es ist einfach ein Geschenk. Wir können nichts dazu tun. Es ist unverdient. Jesus hat alles gegeben. Es ist vollbracht. Ja, es gehört uns. Deswegen müssen wir nichts mehr tun. Und der andere Punkt ist, wir haben quasi wie so eine Angst, dass wir ja Dinge machen, um dann doch aus Leistung in den Himmel zu kommen. Wir nennen das auch Werksgerechtigkeit. Und sobald jemand sich voll anstrengt und 20 Stunden die Woche ehrenamtlich reinhaut in eine Gemeinde, denkt man, wow, das stinkt aber nach Werksgerechtigkeit. Der will sich doch nur was verdienen im Himmel oder seine Erlösung oder wie auch immer. Und das sind so zwei Gegenpole, die uns wie lähmen. Aber ganz ehrlich, ich finde das nicht in der Bibel. Ganz anders sehe ich in der Bibel Menschen, die bis ans Äußerste gegangen sind, obwohl sie Gnade verstanden haben und zwar zutiefst. Wer ist das? Zum Beispiel die Jünger von Jesus. Das sind 12 Leute, die Jesus quasi ganz eng um sich gehabt hat in seiner Zeit auf der Erde, in die er viel investiert hat. Von diesen 12 Leuten waren circa 7, sagt man, Fischer. Also jetzt war Fischer damals einer der härtesten Berufe, die es gab. Die haben die ganze Nacht sich um die Ohren geschlagen, die haben geackert, es war anstrengend, es war wirklich hart. Und Jesus hatte 7 von diesen harten Kerlen bei sich im Team, bei dem Geschwindigkeit, mit der Jesus auch unterwegs war, denke ich, war das auch ganz klug, solche Leute damit ins Boot zu holen. Und diese Leute, die kamen auch immer wieder an ihre Grenzen und waren müde. Eine Geschichte ist zum Beispiel, da schickt Jesus die raus, sendet die aus, die erleben ganz viele Sachen, kommen zurück, sind richtig erschöpft und Jesus sagt auch, hey Leute, ihr seid echt fertig, ihr müsst euch mal ausruhen. Hier geht's nicht, hier ist zu viel los, die wollen alle was von mir und euch. Lasst uns mal an einen einsamen Ort gehen. Dann steigen die ins Boot, schippern über den See, kommen an diese einsame Stelle. Aber Die Leute waren nicht doof, die haben gesehen, wo Jesus hinkommt und dachten, na, da gehen wir auch hin. Und dann waren da Tausende. Die Bibel spricht von 10.000 plus Leuten. Und die haben alle schon auf Jesus und seine erschöpften Jünger gewartet. Und dann steht da, dass die 3 Tage lang mit denen da sind. Sie lehren, sie unterrichten, Jesus predigt. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger echt am Ende waren. Und dann kommen die Jünger auch zu Jesus und sagen, hey Jesus, es ist jetzt Abend, 3. Tag schon, by the way, falls dir aufgefallen ist, lass uns die doch einfach mal nach Hause schicken, damit die auch was essen können und wir endlich mal Ruhe haben. Und Jesus sagt, ah, weißt du was, gebt denen doch zu essen. Und bam, gleich die nächste Aufgabe. Und das sind die Jünger von Jesu, die mit ihm unterwegs waren und es war nicht, ich sag mal vorsichtig, langweilig. Ja, die hatten zu tun, die gingen wirklich bis ans Limit. Immer wieder. Und die Jünger waren, wenn jemand das verstanden hat, dann die Ersten, die verstanden haben, was Gnade bedeutet und dass Gnade uns erlöst und frei macht. Eine nächste Person in der Bibel ist Paulus. Paulus war einer der krassesten Missionare und krassesten Theologen, die Welt je gesehen hat. Und ich glaube, keiner kann sich anmaßen und sagen, Paulus war faul. Paulus hat ein Leben gelebt, das ist unglaublich. Er sagt selbst, dass er am meisten arbeitet von allen. Das heißt, Paulus ist auch immer wieder ans Limit gegangen. Er macht eine ganze Auflistung, was er alles auch an schlimmen Dingen erlebt hat. Das ist Paulus. Und so sehen wir in der Bibel, wenn wir Jesus begegnen, Paulus begegnen, den Jüngern begegnen, dann ist es immer wieder, sind wir Menschen, die wirklich alles geben. Und das, wo sie aus Gnade leben. Und Paulus benutzt in der Bibel deswegen auch immer wieder ein Bild, oder die Bibel benutzt es generell, und das ist das eben vom Sport. Und das möchte ich euch mal eben vorlesen. Ihr wisst doch, dass einem Wettlauf viele teilnehmen, aber nur einer bekommt den Preis, den Siegeskranz. Darum lauft so, dass ihr den Kranz gewinnt. Alle, die an einem Wettkampf teilnehmen wollen, nehmen harte Einschränkungen auf sich. Sie tun es für einen Siegeskranz, der vergeht, aber auf uns wartet ein Siegeskranz, der unvergänglich ist. Darum laufe ich wie einer, der das Ziel erreichen will. Darum kämpfe ich wie ein Faustkämpfer, der nicht daneben schlägt. Paulus benutzt hier 2 total gängige Sportarten aus der Zeit damals in Griechenland. Das ist der Wettlauf und es ist der Faustkampf, Boxen. Deswegen habe ich Skateboarden und Nordic Walking benutzt. Ja, das sind heute aktuelle Sportarten. Natürlich kann man auch Fußball nehmen. Was sagt Paulus hier? Wir, die wir an Jesus glauben, die wir Gnade bekommen haben, die errettet sind, sollen bis ans Äußerste geben, um den Siegeskranz zu bekommen, der unvergänglich ist. Was genau meint Paulus eigentlich mit diesem Siegeskranz? In Matthäus 6, der Bergpredigt, spricht Jesus recht viel über einen Lohn im Himmel und Schätze sammeln im Himmel. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Jesus sagt zum Beispiel, wenn du spendest, dann sollst du nicht groß rumposaunen, hey Leute, ich lege jetzt 1.000 Euro in den Opferkorb, sondern die Linke soll nicht wissen, was die Rechte macht. Und der Vater, der das sieht, der Vater im Himmel, der wird dich belohnen, der ins Verborgene sieht. Der Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Dann ist gleich mit dem Beten. Wenn du betest, sollst du dich nicht an die Ecke stellen, groß rumposaunen, wie toll du beten kannst, sondern geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete. Sei vor mir auf den Knien und Gott sagt, ich werde das belohnen, weil ich ins Verborgene sehe. Auch mit Fasten. Und dann kommen viele Beispiele und Jesus sagt, sammelt euch Schätze im Himmel, sammelt euch Lohn im Himmel. Und das ist genau das, was Paulus hier auch meint mit diesem Siegeskranz. Er redet nicht von dem ewigen Leben. Was meine ich damit? Machst du die nächste Folie bitte? Emmy, die nächste Folie. Was Paulus damit meint ist, kriegst du das hin? Perfekt, danke. In Johannes 5, 24 sagt Jesus, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben schon durchgedrungen. Was bedeutet das denn für uns Christen, die wir an Jesus glauben, die wir diese Gnade bekommen haben? Das bedeutet ja, wir sind errettet. Warum müssen wir uns dann also anstrengen, wie Paulus das sagt, für einen Siegeskranz, wenn wir ja schon errettet sind? Müssen wir nicht. Und das Tolle ist, dass wir Christen, wir stehen eben nicht vor diesem Gericht, vor dem Armageddon oder wie man sagt, oder diesem letzten Tag, wo Gott entscheidet, wer ewiges Leben hat bei ihm oder nicht. Himmel oder Hölle, wie die Bibel das auch nennt. Sondern da sind wir schon längst durch, da kommen wir gar nicht mehr. Die Station haben wir schon übersprungen, wenn wir an Jesus glauben. Cool, oder? Das entlastet doch auch irgendwie. Aber wir werden auch vor dem Richterstuhl Christi stehen, aber es wird ein ganz anderes Gericht sein. Weil wir sind ja schon errettet. Wir brauchen nicht mehr diesen Stempel, du bist, hast ewiges Leben. Weil wir stehen ja schon im Buch des Lebens. Was erwartet uns also? In 1. Korinther 3, ich habe das nicht als Folie dabei, ich möchte euch das vorlesen. Und wenn ihr eine Bibel habt, schlagt es auf. In 1. Korinther 3, Vers 11, sagt Paulus Folgendes. Das Fundament ist gelegt, Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Es wird auch nicht verborgen bleiben, was jemand darauf baut. Ob Gold, Silber oder wertvolle Steine, ob Holz, Schilf oder Stroh. Am Tag des Gerichts wird sich erweisen, ob es Bestand hat. Dann wird die Feuerprobe gemacht. Das Werk eines jeden wird im Feuer auf seinen Wert geprüft. Wenn das, was ein Mensch gebaut hat, die Probe besteht, wird er belohnt. Wenn er es verbrennt, wird er bestraft. Er selbst wird zwar gerettet, aber so wie jemand, der gerade noch aus dem Feuer gerissen wird. Meine Zeit ist leider viel zu kurz, um zu detailliert auf diese Stelle einzugehen. Aber was Paulus hier schreibt, ist, es gibt ein Fundament und das ist Christus. Das ist das ewige Leben. Das ist die Wiedergeburt, die du erlebst, wenn du an Jesus glaubst. Und dann bist du errettet. Du hast das ewige Leben. Du kommst nicht mehr in das Gericht. Aber es wird trotzdem noch ein Gericht geben, wo geguckt wird, was hast du mit deinem Leben eigentlich gemacht? Hast du es eingesetzt? Hast du dir Schätze im Himmel gesammelt oder nicht? Und das wird dann geprüft. Noch zwei Bibelstellen. Urteilt also nicht vorzeitig, bevor Christus kommt, der das Verborgene ans Licht bringt und die geheimsten Gedanken enthüllen wird. Dann wird Gott das Lob austeilen, so wie jeder und jeder es verdient. In Offenbarung 22,12 sagt Jesus selbst, gebt Acht, ich komme bald und euren Lohn bringe ich mit. Jeder empfängt das, was seinen Taten entspricht. Die Bibel ist recht klar, dass es im Himmel einen Lohn geben wird für die, die an ihn glauben und die jetzt schon auf der Erde unterwegs sind. Das bedeutet auch, dass es im Himmel keine Gleichberechtigung geben wird. Vielleicht für manche neu oder erschreckend. Es wird Gerechtigkeit geben, aber nicht unbedingt Gleichberechtigung, weil es darauf ankommt, wie du dein Leben hier gestaltest. John Piper, ein Theologe aus den USA, den ich sehr schätze, der hat ein Buch geschrieben, wo er zwei Fallbeispiele mal nennt, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Er beschreibt zwei junge Männer, die gerade das College abgeschlossen haben und der eine fängt an zu studieren, etwas mit Wirtschaftslehre, vielleicht auch Jura und hat einen guten Abschluss, verdient gutes Geld, gründet eine tolle Familie, hat ein nettes Haus und genießt das Leben mit seiner Frau. Sie gehen in den Gottesdienst, sie sind Christen, sie spenden auch, jetzt nicht besonders viel, aber schon gut, sie sind gute Christen und sie genießen das Leben. Sie genießen das, was Gott ihnen gegeben hat. Und sie können sich leisten, früh in Rente zu gehen, haben dann noch ein kleines Ferienhaus irgendwo am Strand, am Meer und genießen ihren Lebensabend. Und dann sind sie irgendwann vor Gott und sie werden auch vor diesem Gericht stehen, aber sie sind errettet, ganz klar. Und dann gibt es einen anderen jungen Mann, auch gerade das College abgeschlossen, aber er spürt ganz stark den Ruf, für Gott in die Mission zu gehen. Und Gott sagt ihm, hey, geh nach Nigeria. Und er geht nach Nigeria und er kommt in eine sehr herausfordernde Situation. Er versucht Menschen von dem Evangelium zu erreichen, bangt nicht nur einmal um sein Leben, vergeudet 20 Jahre seines Lebens da, investiert es, kommt zurück, hat nicht viel Rente, weiß nicht genau, wie er rumkommt und wird auch irgendwann vor Gott stehen. Die Frage ist, wie wird denn der Lohn ausfallen für die beiden? Wird er gleich sein? Wahrscheinlich nicht, weil das wäre ja ungerecht. Versteht ihr jetzt, was ich meine mit Gerechtigkeit und Gleichberechtigung? Was heißt das denn konkret für uns? In Matthäus 25, noch eine Bibelstelle, spricht Jesus davon, dass gibt der Menschen Talente und sie sollen damit gut umgehen und sie tun es, manche von denen. Und dann sagt er Folgendes zu ihnen. Sehr gut, sagte sein Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Was Jesus hier macht, ist im Endeffekt, er lobt Menschen. Er gibt ihnen Lohn. Er gibt uns Lohn für das, was wir tun. Und er sieht es. Er sieht sogar ins Verborgene, wie wir gehört haben. Und worauf kommt es jetzt also an? Müssen wir uns jetzt vergleichen mit einem Paulus? Nein. Müssen wir jetzt, was weiß ich, was machen? Nein. Was Gott von uns verlangt und sich wünscht, ist einfach treu zu sein in unseren Möglichkeiten. Treu zu sein, wenn uns niemand sieht. Wenn ich es auf die Gemeinde beziehe, bedeutet es zum Beispiel, an der Technik aufmerksam zu sein, pünktlich zu sein, zu gucken, dass es läuft, damit wir einen guten Gottesdienst genießen können. Kriegen die jeweils Anerkennung? Meistens nicht. Die werden nur ausgebuht, wenn es nicht läuft. Für wen machen die das? Für Gott. Wenn du hier putzt, Meistens machst du das alleine, sieht auch keiner. Kehrst du den Staub unterm Teppich oder machst du es ordentlich, weil du weißt, Gott sieht das. Wenn du Kindergottesdienst machst, machst du es mit voller Leidenschaft und Liebe für die Kids, auch wenn da manche Balge sind, die dir echt auf den Keks gehen. Weil Gott sieht das ja und er belohnt es, wenn wir treu sind. Aber auch auf der Arbeit bist du einer von denen, die über den Chef lästern oder nicht. Machst du deine Arbeit gut und zuverlässig? Gott sieht das und er wird es belohnen. Wie ist es als Chef, wenn du eine Firma hast? Behandelst du deine Angestellten gut oder nutzt du sie aus? Wisst ihr merkt, auch in der Familie, in der Ehe, versuche ich meine Frau irgendwie zu begeistern, weil ich einmal im Jahr Schmuck schenke oder hebe ich täglich die Socken auf, worum sie mich 24 Mal oder 25 Mal gebeten hat. Also diese Treue im Kleinen, darauf kommt es im Endeffekt an. Und ich sage das bewusst, sieht Gott das, weil ich habe den Eindruck, dass viele von uns, wir denken immer, Gott sieht das mit diesem erhobenen Zeigefinger, wie manchmal unsere Kinder versuchen zu erziehen, was wirklich fatal ist, tut das nicht. Aber Gott sieht das wirklich und das ist nicht, um Scham auszulösen, um zu denken, oh, ich habe es nicht gepackt, sondern es soll uns motivieren zu wissen, hey, Gott sieht das wirklich, wenn ich treu bin im Kleinen und er wird es wirklich belohnen. Ich mache das nicht und werde am Schluss wie jeder andere dastehen, deswegen brauche ich mich ja nicht anstrengen, weil X und Y es auch nicht macht, sondern ich weiß, Gott sieht das. Wenn ich hier als Letzter im Gottesdienst bin und noch ein paar Stühle stelle, weil es nicht gemacht wurde, dann sieht Gott das und er wird das belohnen. Wenn ich auf der Arbeit bin und nicht schlecht über meinen Chef rede, obwohl alle das machen, dann sieht Gott das und wird es belohnen. Und so ist es in jedem Bereich unseres Lebens, sieht Gott das. Und weil Paulus das weiß, sagt er, streng dich an, geh bis ans Äußerste, weil es sich lohnt. Und es ist nicht nur das ewige Leben, das gibt's noch obendrauf, auch wenn es eigentlich das Herrlichste ist. Es gibt sogar noch einen Lohn im Himmel, auf den wir hinstreben dürfen. Und Paulus wusste das und hat alles gegeben. Und mich motiviert das, wenn ich weiß, hey, was ich mache, ist nicht vergebens. Und es ist nicht nur hier für diese Welt, es hat noch einen Ewigkeitswert. Natürlich kann man das auch alles missbrauchen und ich kann das alles eigennützig machen und egoistisch. Aber darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass die Bibel uns ganz stark ermutigt, hey, gib alles, weil es wird belohnt werden. Und selbst Jesus hat aus dieser Motivation unter anderem gehandelt. In Hebräer 12,2 schreibt die Bibel, wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Er hat das Kreuz auf sich genommen, die Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Und jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Jesus hat alles für uns gegeben, weil er uns unglaublich liebt, aber auch, weil er genau wusste, was ihn erwartet. Er wusste, was sein Lohn sein wird. Er wusste, dass er gekrönt wird. Er wusste, dass er zur rechten Seite Gottes stehen wird. Er wusste um all das und deswegen hat er es ausgehalten. Und ich glaube, wir brauchen das manchmal wissen. Wenn wir keinen Bock haben, wenn wir nicht motiviert sind, wenn wir uns fragen, wofür mache ich das eigentlich alles, dann zu wissen, hey, Gott sieht dich. Und wenn du im Kleinen treu bist, wenn du das machst, dann wird er es so belohnen. Und dann wirst du davon was haben. Aber es liegt an uns, wie wir das machen. Ob wir bereit sind, alles zu geben oder ob wir es nicht tun. Es geht hier, wie gesagt, nicht um Errettung. Ja, da sind wir ja schon lange drüber hinweg. Ja, das ist, darum geht es nicht. Es geht darum, wie gestaltest du dein Leben und lebst du so, dass Gott dir am Schluss großen Lohn gibt oder nicht. Wie der aussieht, ach, schade, da sagt die Bibel nicht so viel dazu. Es kann vielleicht einfach nur das Lob sein, obwohl ich mir das auch cool vorstelle, wenn da Milliarden von Leuten sind und er sagt, Michael, Wahnsinnstyp, das hat er alles gemacht und die ganze Menge tobt. Vielleicht ganz cool. Vielleicht hast du auch ein größeres Haus als der andere. Ich weiß es nicht, ja. Aber es wird sich lohnen, weil Gott sich nichts schenken lässt und weil er gerecht ist. Und damit möchte ich dich ermutigen, nochmal dein Leben zu überdenken und zu überlegen, wo du wirklich Gas geben kannst, wo du alles geben kannst, weil es nicht für Menschen ist, nicht für dich ist, sondern für den Lohn im Himmel, für Jesus selber. Und das ist einfach Hammer und das darf uns motivieren. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.